im Winterschlaf, muss ich sagen. Denn während bei vielen Gemeindeleuten die digitalen Verbindungen nur so am Glühen waren in letzter Zeit, war ich so richtig im analogen Winterschlaf. Also so faul wie die letzten Wochen bin ich eigentlich nie gewesen, muss ich sagen. Und habe mir schon fast gedacht, ich kann mich daran gewöhnen, keine Gemeindedienste zu haben. Aber jetzt ist es gut, auch wieder hier zu sein, euch zu sehen, eure halben Gesichter zu sehen. Und es ist schön. Übrigens, ich habe festgestellt, ob jemand lächelt, das merkt man auch mit Maske. Und das ist gut. Ja, aber nun wird's ernster. Wenn wir den Jakobusbrief im Neuen Testament suchen, jetzt wären BU-Absolventen gefragt, wir haben gar keine hier. Und außerdem dürfen wir ja nicht interagieren, sonst würde ich fragen, finden wir den dann ziemlich am Ende, hinter Petrus und Johannes oder davor? Man kann im Inhaltsverzeichnis nachgucken, klar. Also wir hatten mal einen Berufsschullehrer, der hat gesagt, wenn wir in einer mündlichen Prüfung eine Frage kriegen, sollen wir erstmal sagen, das kommt drauf an. Das ist fast immer richtig und man gewinnt damit etwas Zeit. Und es kommt drauf an, stimmt tatsächlich. Also als Lutherbibel noch einziger Standard in der evangelischen Welt waren, hätte man klar gesagt, ganz hinten, zweitletzter Brief. Bei den meisten anderen Bibelübersetzungen ist es anders, weiter vorne. Der Luther hat ihn extra weit nach hinten gesetzt. Er hielt ihn eher für unwichtig und gehaltlos. Es ist eher so eine Art Regelwerk, vielleicht ähnlich wie das Sprüchebuch, mit vielen Regeln zum guten Leben und enthält aus Luthers Sicht keine tiefen theologischen Erkenntnisse, wie zum Beispiel der Römerbrief. Der ist dann ja auch ganz vorne, obwohl er sicher älter ist. Und in dem Römerbrief hat Luther ja die entscheidenden Sätze der Reformation gefunden, zum Beispiel das: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben. Das war ja die Entdeckung, die zur Reformation führte. Man kann und braucht nichts dafür zu tun, um bei Gott angenommen zu sein. Alles Gnade, alles Geschenk. Und dann kommt so ein Jakobus, stellt das scheinbar auf den Kopf und schreibt zum Beispiel das. Und kein Wunder, dass Luther diesen Brief erstmal ganz weit hinten angeheftet hat. Ich lese erstmal den Text im Ganzen, um den es heute geht. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen: Lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nutzt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere hat Werke. Zeige mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Okay, gut. Aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke unbrauchbar ist? Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Glaubens als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift: Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Da haben wir es also wieder. Glaube und dann das und das und das auch doch auch noch. Ist das mit dem Glauben wie sonst auch so? Zuerst ist alles Geschenk, alles gratis, alles kostenlos, bis man merkt, dass man ein Abo eingegangen ist. Und dann wird es richtig sauer. Oder wie? Will Jakobus also durch die Hintertür doch wieder einführen, was durch Jesus doch eigentlich überwunden ist? Ich hoffe, dass ich diesen Eindruck etwas zerstreuen kann, ohne dabei die Rute rauszuholen nach dem Motto, so viel hat Jesus für dich getan und was tust du für ihn? Vielleicht kennt ihr diese Argumente, vielleicht aus eurer Kindheit. Kann gut sein, dass ich sie auch schon benutzt habe, aber die Rute will ich mal stecken lassen. Es geht nicht darum, sich bei Jesus doch bitte mal irgendwie auch zu revanchieren. Sicher, in den ersten Versen ist auch eine Aufforderung zu Barmherzigkeit und sozialem Handeln, aber es steckt wesentlich mehr darin. Vor allem dann, wenn wir mal den zweiten Blick machen, vor allem dann, wenn wir uns nicht in der Rolle des Gebers, sondern in der des Bedürftigen sehen, der vor Gott steht. Also den Vers jetzt einmal hören als derjenige, der bedürftig ist. Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nutzt ihnen das? Als erstes fallen mir so typische Statements von Kirchenoberen ein, die zu Weihnachten und Ostern oft denn so vollmundig von einer Botschaft der Hoffnung reden, aber nicht sagen, worauf man denn eigentlich hoffen soll. Ganz allgemein gedacht, Worte alleine nutzen nicht viel. Noch zynischer wäre es, einem Hungernden auch noch ein Kochbuch zu schenken. Mitunter nennt man Judentum, Christentum und Islam die drei Buchreligionen. Und das will sagen, die haben alle ihr schlaues Buch, das auf alle Dinge des Lebens die Antwort weiß und in dem alles steht, wie man zu leben hat. Und die jeweiligen Anhänger versuchen sich mehr schlecht und recht danach zu richten und meistens streiten sie sich um die Auslegung. Betrachtet man das Christentum nur als eine der Weltreligionen, mag das ja stimmen. Und in der Tat beginnt ja Gottes Geschichte mit Israel ganz maßgeblich mit einem Buch. Nämlich mit dem Gesetz, das durch Mose überliefert ist und mit der Zusage, wenn ihr euch an das alles haltet, sollt ihr mein Volk sein und ich euer Gott. Das hört sich so gut an, wenn doch alle Leute nach den 10 Geboten leben würden, wie schön wäre das, hat aber nicht funktioniert. Wie jemand, der das Kochbuch hat, aber die Zutaten nicht, sind wir nicht in der Lage, dem Gesetz vollständig gerecht zu werden. Das meint Paulus, wenn er von den Werken des Gesetzes spricht, die uns vor Gott nicht gerecht machen können und auch nicht müssen. So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne die Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Wenn die Bibel für uns ein Gesetzbuch und ein Handbuch zum Leben ist, was sie ohne Zweifel auch ist, aber wenn das alles ist, woran wir glauben, dann stehen wir so da wie der Hungernde und Frierende, dem nur Worte und gute Ratschläge zuteil werden. Nun ist Gott aber kein Gott, der nur Worte macht oder Bücher schreiben lässt. Er ist kein Theoretiker, der von außerhalb der Welt seine Anweisungen gibt, sondern er handelt. Er kommt selber in die Welt, lebt als Mensch unter Menschen. Zwar spricht auch er viele hilfreiche Worte, er bringt aber nicht einfach nur den zweiten Band vom Regelwerk, kommt auch nicht, um alte Gesetze durch neue zu ersetzen, sondern setzt sich selbst für uns ein, die wir seine Regeln durchbrochen haben, und zwar mit seinem Leben. Und das geschieht in unserer sichtbaren Welt, an einem wirklichen Kreuz und mit echten Nägeln. Unsere Erlösung ist keine Theorie, sondern eine handfeste Tat, unter uns geschehen. Und sie bringt uns das ewige Leben genauso, wie ein echtes Felsengrab leer aufgefunden wurde. Und das ist ganz zentral das, was wir glauben. Unser Glaube hat also mit sehr handfesten Dingen zu tun. Auch wenn Jakobus das in seinem Brief nicht entfaltet, glaube ich nicht, dass er dem widersprechen will, wenn er schreibt, kann solcher Glaube ihn etwa retten? Das meint er mit diesem abfälligen solcher Glaube. Nun, man kann an das Ganze auch glauben, wie ich glaube, dass auf dem Mond noch 3 alte Autos herumstehen, die die NASA da zurückgelassen hat. Wir hatten vorigen Jahr oder vorvorigen Jahr schon ein Jubiläum, 50 Jahre Mondlandung. Ich war damals 9 Jahre alt und für so einen 9-jährigen Jungen sind natürlich Raumschiffe und Astronauten, das Wahnsinn, das war hochinteressant. Wir haben das alles verfolgt, obwohl wir keinen Fernseher hatten, aber wir wussten die Namen von allen Apollo-Astronauten auswendig. Und weil das so ist, habe ich mich dann 50 Jahre später nochmal so mit dem Ganzen befasst, nochmal alles drüber nachgelesen, was ich so finden konnte. Alles total hochinteressant und spannend und auch lehrreich und bestimmt auch wahr. Aber bedeutet das irgendwas für mich? Den Mond interessiert das nicht und ich werde bestimmt auf dem Mond kein Auto fahren. So kann auch die Berichterstattung der Bibel hochinteressant und spannend sein. Vielleicht kennt man alle biblischen Namen auswendig und hält das Ganze für genauso lehrreich und hilfreich und auch für genauso wahr und auch genauso weit weg und kann unberührt und ablehnend bleiben. Ein Ich glaube das ist nämlich noch lange kein Ich glaube an. Wenn Glaube nur ein Fürwahrhalten einer Lehre, nur eine Theologie ist, ist das, um im Bild von vorhin zu sprechen, genauso wie das Kochbuch studieren und dabei verhungern. Doch klar, wer leben will, muss essen. Über Ernährung diskutieren kann gut sein, aber das alleine hilft doch nicht. So ist das auch mit dem Glauben, der nicht zur Tat wird. Er hilft nicht zum Leben. Ein theoretischer Glaube, der nicht mehr als eine Meinung ist, kann niemandem nutzen. Jakobus wird hier ja sogar sehr drastisch. Selbst der Teufel und seine Dämonen glauben das alles, aber sie erkennen es nicht an und fürchten sich gleichzeitig vor der Wahrheit. Ja, der Glaube will ins Leben und muss ins Leben. Nein, vielmehr. Jesus Christus selber will in unser Leben. Er will in uns lebendig sein. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das kann nicht ohne Wirkung auf alle Bereiche des Lebens bleiben. Was Jakobus hier mit Werken bezeichnet, sind die natürlichen Lebenszeichen des Glaubens. Ein Glaube, der keine Auswirkung auf das Leben hat, ist wie ein Körper ohne Lebenszeichen. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere hat Werke. Manchmal hört man sowas wie, ich renne zwar nicht immer in die Kirche und so, aber ich lebe danach, das ist doch viel besser. Wirklich? Tatsächlich, vor dem Engagement vieler Nichtchristen muss man wirklich den Hut ziehen. Ich frage mich manchmal, woher die ihre Kraft beziehen und bin da sehr beschämt. Aber dem Anspruch Gottes kann keiner gerecht werden, bei aller Leistung nicht. Wie am Anfang gesagt, die Bibel als Anweisungsbuch für ein gutes Leben und die Behauptung, ich lebe danach, das reicht nicht. Andererseits gibt es, ja, Gott sei es geklagt, auch die, die rennen immer in die Kirche, aber in ihrem Leben ist nichts davon zu finden. Keine Lebenszeichen, also Tod. Es gibt kein das eine oder das andere, es ergibt nur zusammen einen Sinn. Dann zeig mir doch einmal deinen Glauben. Dieser kurze Teilsatz hat es für mich in sich. Ich habe, inzwischen ist das lange her, 20 Jahre lang Jungscherarbeit gemacht. Heutzutage sagt er, ich habe mich mit Preteens, ich kann es nicht aussprechen, beschäftigt. Also mit denen, die noch nicht ganz Teenager sind. Und in diesem kleinen Satz steckte die ganze Herausforderung dieser Arbeit. Das hieß, mach was mit den Kindern. Unternimm etwas, egal was. Verbring einfach Zeit mit ihm und lass sie dabei erfahren, dass der Glaube ins Leben gehört und nicht nur in die unvermeidliche Andacht. Das ist kein Nebenprogramm, um Kinder anzulocken, das ist die Praxis. Leben mit Gott erlebbar machen, war mal so ein Motto. Natürlich kann Glaube nicht ohne eine biblische Unterweisung passieren. Aber wenn man zum Beispiel auf einer Jungscherfreizeit mal so richtig soft hat oder man auf Tour mal so richtig im Schlamassel steckt, dann zeigt sich's. Dann ist nicht die Zeit für Rollenspiel, da kann man nur authentisch das sein, was man ist. und gut, wenn dann Christus durch den Glauben in dir lebendig ist. Das gilt natürlich nicht nur für Leute, die mit Kindern zu tun haben. Zeig mir deinen Glauben in der Praxis. Und darum meine ich, dass Gemeinde auf die Dauer sich auch nicht im Digitalen abspielen kann. Zurzeit muss es so sein. Und es ist das Gebot der Stunde und es ist gut, dass es die vielen Möglichkeiten gibt und auch die vielen Menschen, die sich damit auseinandersetzen. In einem unserer Zeitschriften, einem der letzten Christsein heute, wurde das Thema Digitalisierung ausführlich behandelt. Und bei manchen Schreibern fand ich so richtig eine digitale Euphorie, wegen der tollen Möglichkeiten. Klar, wir dürfen diesen Zug nicht verpassen, aber bei mir kam spontan eine Befürchtung auf. Es ist gut, dass es viele gute christliche Medien gibt, aber es sollte nicht dazu führen, dass sich der Glaube auf das Konsumieren christlicher Inhalte, also aufs Theoretische, beschränkt. Man kann sich ja die besten Predigten eine nach der anderen anhören, aber wo bleibt das Leben? Was wünsche ich mehr, als dass wir als Gemeinde wieder zusammen feiern und essen und dass auf dem Rasen nach dem Gottesdienst wieder der Bär los ist, dass das Juka wieder stattfinden kann und so weiter. Dass auch Gäste wieder mit allen Sinnen erleben können, wer hier lebt. Lasst uns nicht lieben mit Worten oder mit dem Munde, sondern mit der Tat und der Wahrheit oder mit der Echtheit und Ehrlichkeit. Der Jünger Johannes, der das schreibt, will uns hier keinen bestimmten Lebensstil aufdrücken, dass wir uns wieder verbiegen müssten und jetzt irgendwas darstellen, was wir nicht sind, sondern das darf einfach echt sein. Befeuert durch den, der in uns lebt, wenn er in uns lebt, bewegt von Gottes Liebe. Und ein Glaube, der diese Lebenszeichen nicht von sich gibt, das ist gar keiner. Wenn Christus in uns lebendig ist, dann dürfen wir auch einfach das sein, was wir sind. Bei den Schreibern des Neuen Testaments herrscht große Einigkeit darüber, dass Abraham der Urbild und das Urbild und der Vorbild eines glaubenden Menschen ist. Was aber hat ihn dazu gemacht? Das war nicht ein moralisches, untadeliges Leben. Das war Abraham nämlich ganz und gar nicht. Es gibt da in den Berichten so einige Episoden, da denkt man nur so, aha, so, das war Abraham. Und doch wird er zum Vorbild für alle Glaubenden. Auch nicht deswegen, weil er nie gezweifelt hätte. Das hat er auch. Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und als Beispiel führt Jakobus ausgerechnet diese schreckliche Geschichte an, die uns geradezu erschaudern lässt und auch schon manchen vom Glauben abgeschreckt hat. Da war Abraham also in seinem hohen Alter stolzer Vater geworden, was er selber kaum geglaubt hatte und seine Frau immer noch wesentlich weniger, was auch eigentlich gar nicht mehr möglich war. Und jetzt war er richtig froh, einen Sohn zu haben. Ich weiß nicht, wie alt er war, lass ihn so 10 Jahre alt gewesen sein, als Gott dem Abraham diesen unheimlichen Auftrag gibt. Nimm deinen Sohn Isaak, den du lieb hast, sagt er ausdrücklich, und geh mit ihm auf den Berg, den ich dir zeigen werde, und gib ihn mir zurück als Brandopfer. Und Abraham, das war wohl in der Nacht, er geht am nächsten Morgen, packt er Sachen zusammen, bündelt Holz zusammen, tut Glut vom Feuer in ein Gefäß, das er mitnehmen will, nimmt auch sein Messer mit und geht zusammen, zunächst mit einem Knecht und dann mit seinem Sohn, los, wie Gott gesagt hatte. Später gehen die beiden alleine nebeneinander her und dann kommt das zu dieser Szene, wo Isaak dann fragt, sag mal, Papa, wir haben hier Holz, du hast das Feuer, du hast ein Messer, was aber wollen wir denn eigentlich opfern? Und Abraham schafft das an der Stelle noch, der Frage auszuweichen. Und was sich dann weiter abgespielt hat, das malen wir uns lieber nicht aus. Und das endet damit, dass der Isaak also gefesselt auf diesem Holzstock losliegt und Abraham ist wirklich bereit, seinen Sohn zu töten. Und da erst wird er gestoppt. Von keinem Menschen ist das so in dieser Weise wieder verlangt worden und wird auch nicht wieder. Nur Gott selber ist noch weitergegangen, als er seinen eigenen Sohn selber das Holz tragen ließ, auf das er als Opfer gelegt wurde und er nicht im letzten Moment Stopp gerufen hat. Auch das deutet diese Geschichte an. Aber zurück zu Abraham. Was Abraham auszeichnete, ist, er glaubte nicht mit dem Kopf, denn da passte das alles überhaupt nicht zusammen. Er glaubte mit den Füßen. Er ging los und darin bestand sein Glaube. Das meint Jakobus in dem ganzen Kapitel. Glaube ist keine Kopfsache, sondern hat auch und vor allem Hände und Füße. Was denken wir so bei dieser Geschichte? Immerhin. Nicht wenige Eltern haben ein von Gott vielleicht nach langem Gebet geschenktes Wunschkind wieder loslassen, an Gott zurückgeben müssen. Gott ist da frei in seinem Handeln. Was denken wir? Was geht uns durch den Kopf? Wie weit würde ich gehen? Wie weit würdest du gehen für deinen Herrn? Wie weit könntest du gehen? Oder wie weit dürfte Gott mit dir gehen? Nein, das sind die falschen Fragen. Denn so fragt Gott nicht. Glaube besteht nämlich nicht im hätte, würde, könnte, wenn und Unglaube nicht im hätte, würde, könnte ich nicht, sondern im just do it, einfach machen. Nicht im Konjunktiv, sondern im Indikativ für die Lehrer unter uns. In dem, was dir heute vor die Füße gelegt ist, und da spielt sich der Glaube ab. Wenn es kleine, banale Dinge sind, die der Glaube in deinem Alltag verändern will, dann die kleinen. Und wenn es dann große, vielleicht schwere Dinge sind, dann auch die. Weit über 1000 Jahre nach Abraham, ich stelle mir drei Männer vor, ein Vater und zwei Söhne, die am See Genezareth in einem Boot sitzen. Ma, habt ihr mitgekriegt? Der Simon und der Andreas, ich glaube, die sehen wir nicht wieder, die haben ihren Job aufgegeben, die sind mit diesem Wanderprediger unterwegs. Könnt ihr euch das vorstellen? Findet ihr das auch? Also, ich weiß nicht. Dafür liebe ich hier das Leben am See doch zu doll. Irgendwie hat das sowas. Und ja, es hat, gibt uns Sicherheit. Ja, schon, aber ich denke, reizen wird es mich doch. Also einfach alles hinter mir lassen, mal was ganz anderes anfangen. Aber ob ich es könnte? Ja, und was soll denn hier werden aus deinem Boot und aus dir, Papa? Ich glaube, das könnte ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, so doll wie mich das reizen würde, aber ich glaube, ich würde den Absprung auch nicht kriegen. Ich weiß nicht, ob ein solches Gespräch stattgefunden hat, aber als wenig später Jesus selber vorbeikommt, da bleibt Vater Zebedäus alleine in seinem Boot sitzen und seine beiden Jungs, der Jakobus und Johannes, sind mit. Glaube mit den Füßen. Alles könnte oder könnte nicht, war vergessen. Jesus hat nie jemanden gefragt, könntest du dir vorstellen, stell dir vor, er hätte Petrus gefragt, könntest du dir vorstellen, mal in Rom für mich Zeugnis abzugeben, und das am See Genezareth. Denn Jesus kann in uns viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. Und er ist der Einzige, der wirklich weiß, was wir könnten oder würden. Das musste auch Simon, der inzwischen meist Petrus genannt wurde, rund 3 Jahre später lernen. Nämlich als er ankündigte, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verlassen. Wir wissen, dass er damit kläglich gescheitert ist. Er ist aber nicht am Anspruch Jesu gescheitert, sondern an seinem eigenen. Denn Jesus hatte ja gar nicht danach gefragt, Petrus, würdest du? Ganz im Gegenteil. Wohin ich jetzt gehe, da kannst du mir nicht folgen, sagte Jesus zu Petrus. Und Petrus, doch, kann ich wohl. Du wirst mir aber später folgen, sagte Jesus, um etwas anzudeuten. Und als Als es einige Jahrzehnte später für Petrus dann wirklich dran war, seinem Herrn bis in den Tod zu folgen, da konnte er es. Zurück zum Text und zu Abraham. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Erst so steht da. Erst so hat sein Glaube ihn gerecht gesprochen, weil es ein lebendiger Glaube war. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht durch Glauben allein? Natürlich, wir werden durch den Glauben gerettet und vor Gott gerecht, nicht durch irgendeine Pflichterfüllung, aber nur durch einen Glauben, der lebt, nur weil Christus in dir lebendig wird und entsprechende Lebenszeichen hervorbringt. Nur ein Glaube, der so Hand und Fuß hat. Denn so schreibt Jakobus, genau wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Na, das Resümee ist, Jakobus sagt, Glaube, der keine Wirkung hat, das ist gar keiner. Jesus hat das mal in einen anderen Vergleich gebracht, nämlich mit diesem weißen Pulver, so rum, ich weiß nicht, ob die ersten Reihen das wenigstens sehen können. Ja, wer möchte denn mal so einen Löffel voll? Ach, geht ja nicht, ihr habt ja alle Masken auf, muss man alles selber machen. Ist ja überhaupt nicht salzig. Also, Salz, das nicht salzig ist, das ist gar keins.